Deutschlandfunk. Agenda.
Mittwochmorgen, Zeit für unsere Agenda-Sendung im Deutschlandfunk, zu der Sie heute Michael Röhl begrüßt. Turnhallen, die geschlossen waren, leere Schwimmbäder, in denen niemand mehr seine Bahnen zog und Sportplätze, die nicht bespielt werden durften. Über Monate hinweg fand der Vereinssport in Deutschland überhaupt nicht statt, mit gravierenden Auswirkungen für die Vereine. Bis Ende 2020 kündigten bundesweit rund 1 Million Sportlerinnen und Sportler ihre Mitgliedschaft. Seit Ende März ist wieder möglichst viel Normalität in den unterschiedlichen Vereinssportarten möglich und sie ist auch zurückgekehrt. Doch was wurde aus den Mitgliedern? Sind sie auch zurückgekehrt? Und wie haben die Vereine die Monate des Lockdowns überlebt? Stehen sie heute wieder ähnlich gut da wie in den Zeiten vor der Pandemie? Wir wollen heute eine Art Bestandsaufnahme machen, wollen mehr erfahren über die aktuelle Situation in den Sportvereinen und wir fragen nach, welche Folgen es hat, dass viele von uns über Monate hinweg wenig bis gar keinen Sport betrieben haben, ob zum Beispiel in der Leichtathletik, in den Mannschaftssportarten oder auch im Schwimmbereich. Rufen Sie kostenfrei an oder schreiben Sie uns eine Mail. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Wie hat Ihr Sportverein die letzten 1,5 Jahre überstanden? Und wie blicken Sie auf die kommenden Monate? Befürchten Sie, es könnte wieder zu Einschränkungen kommen im Vereinssport angesichts steigender Corona-Zahlen? Die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen, lautet 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und falls Sie live in die Sendung geschaltet werden wollen, dann wäre es schön, wenn Sie uns Ihre Telefonnummer mitschreiben würden. Meine Gäste heute Morgen, Dr. Michael Vesper ist bei uns, Präsident des ASV, des Athletik-Sportvereins in Köln. Herr Vesper, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Von 2006 bis 2017 Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes. Und ich denke, wir werden sicherlich natürlich auch darüber reden, was diese Pandemie auch mit dem Leistungssport auch gemacht hat. ASV Köln, einer der größeren Vereine in Deutschland. Mit wie vielen Mitgliedern, Herr Vesper?
Ja, wir haben aktuell noch 3.600 Mitglieder. Wir hatten vor der Pandemie über 4.000, deutlich über 4.000 mit steigender Tendenz. Wir haben natürlich auch den Schwund gehabt, von dem Sie eben gesprochen haben. Aber wir sind jetzt dabei, die Mitglieder auch zurückzugewinnen und neue hinzuzuholen.
Und darüber werden wir reden heute im Verlauf dieser Sendung. Patricia Bothmer ist bei uns, telefonisch zugeschaltet, Vorstandssprecherin beim TSV Meßstetten. Meßstetten, Frau Bothmer, liegt im Regierungsbezirk Tübingen. Wo genau? Erzählen Sie.
Ja, ein herzliches Grüß Gott von der Schwäbischen Alb, wo die Alb am höchsten ist und am schönsten ist, auf fast 1000 Meter. Wir haben so 80 Kilometer nach Stuttgart, 80 Kilometer an den Bodensee und da liegt das schöne Meßstetten.
Okay, dann können wir das entsprechend einordnen. TSV Meßstetten, auch eher ein größerer Verein oder im ländlichen Raum doch überschaubar, was die Mitgliederzahl betrifft?
Ja gut, also wir sind im ländlichen Raum natürlich bei uns hier und wir haben aber 1400 Mitglieder und haben auch jetzt nach der Pandemie unseren Mitgliederhöchststand erreicht. Also wir haben sogar Mitglieder dazu gewonnen. Das okay, ist natürlich und, schon entgegen der Tendenz.
Okay, und wie Ihnen das gelungen ist, darüber werden wir auch mehr erfahren. Professor Lutz Thieme ist ebenfalls zugeschaltet per Telefon, Sportwissenschaftler an der Hochschule Koblenz. Herr Thieme, grüß Gott, Ihnen auch. Hallo.
Hallo nach Köln.
Lassen Sie uns auf die Zeit vor Corona schauen. Wie begehrt, Herr Thieme, war es, in Vereinen Sport zu treiben in den Vor-Corona-Zeiten?
Ja, wir haben ja im organisierten Sport seit ungefähr 2000 so zwischen 27 und 28 Millionen Mitglieder. Wir haben also keine steigende Tendenz, wir haben aber eine sehr stabile Anzahl von Mitgliedschaften. Das muss man ja so ein bisschen differenzieren. Wir können ja die Mitglieder, also die Köpfe, gar nicht zählen, weil es gibt Mehrfachmitgliedschaften und so weiter. Aber 27 Millionen bis 28 Millionen Mitgliedschaften. Wir haben eine leichte Verschiebung gehabt. Die Großsportvereine waren attraktiver und haben Mitglieder gewonnen. Ja, und dann kam Corona. Also insgesamt kann man sagen, dass sich der organisierte Sport in den letzten Jahren sehr gut behauptet hat. Mhm. Und auch während der Corona-Krise, schon mal vorausgeblickt, haben wir ja durchaus mit Verlusten zu kämpfen. Allerdings sind die Höhe der Verluste jetzt insgesamt gesehen mit den 3%, das ist zwar zahlenmäßig 800.000 Mitgliedschaften, aber 3% ist deutlich unter dem, was eigentlich erwartet wurde.
Entschuldigung, Herr Thieme, wenn wir nochmal auf den Vereinssport auch schauen in Vor-Corona-Zeiten, welche Sportarten sind es, die vielleicht auch jetzt, auch heute noch, die besonders attraktiv sind? Sind es eher die Mannschaftssportarten, die man im Verein ausübt, wie Fußball, Basketball? Gehört auch Leichtathletik dazu oder ist das individuelle Joggen dann doch eher im Vordergrund?
Also vor Corona haben wir schon eine Verschiebung der Präferenzen im organisierten Sport gehabt. Also die Mannschaftssportarten sind traditionell sehr stark. Aber was auch dem demografischen Wandel geschuldet war, sind Individualsportarten, die eher Gesundheits- und Fitnessaspekte inkludierten, ne, waren auf dem Vormarsch. Und traditionelle Sportarten, ne, wie zum Beispiel auch die Leichtathletik, aber eben auch das Schwimmen im Verein, haben sehr stark zu kämpfen gehabt.
Ich habe gelesen, allein in Nordrhein-Westfalen 17.900 Sportvereine. Herr Vesper, welche Sportarten sind es bei Ihnen, die beim ASV Köln besonders herausragen, weil sie besonders attraktiv sind und von den Menschen angenommen werden?
Traditionell bringt man mit dem ASV immer die Leichtathletik in Verbindung, auch zu Recht. Manfred Germer, die Ikone der Leichtathletik, ist unser Mitglied und nach wie vor aktiv. Aber natürlich ist das genau, wie Herr Thieme gesagt hat. Die anderen Individualsportarten sind auch auf dem Vormarsch. Bei uns ist eine der ganz großen Abteilungen die Fitnessabteilung, die sportartübergreifend natürlich genutzt wird. Wir haben den Triathlon, wir haben Frisbee, Rugby und einige andere Sportarten. Auch Cheerleading ist dabei und das ist schon eine Tendenz, aber wie sagte man früher so schön, Sport ist im Verein am schönsten. Also auch das Laufen organisieren auch unsere Mitglieder oder wir organisieren wir für unsere Mitglieder durch eine Laufschule, in der sehr qualifizierte Trainer und Trainerinnen sind, die unsere Mitglieder und Laufbegeisterten begleiten. Also ich denke, dass das schon richtig ist. Die Mannschaftssportarten sind in den letzten Jahren doch deutlich angestiegen. Aber Individualsportarten wie Fitness, Laufen und Ähnliches kann man eben auch im Verein machen.
Und wenn wir in die Vor-Corona-Zeit schauen, begehrt auch beim ASV dort Sport zu treiben? Also hatten Sie in Anführungszeichen jetzt keine Probleme, Mitglieder zu bekommen? Oder mussten Sie da schon auch die Werbetrommel durchaus rühren?
Nein, wir haben das Privileg, eine eigene Anlage zu haben. Das hat nicht jeder Verein, auch nicht jeder Verein dieser Größenordnung. Eine Anlage mit Laufbahn, mit einem kleinen Stadion für einige hundert Zuschauer, mit einem großen Fitnessbereich, einer großen Dreifachturnhalle. Dadurch sind wir schon attraktiv auch für Menschen, die Sport treiben wollen, zumal diese Anlage mitten im Grünen liegt und schon von der Anmutung halt auch sehr attraktiv ist. Von uns kann man direkt in den Wald laufen.
Frau Bodmer, wenn wir mal zum TSV Meschstetten schauen, vor Corona-Zeiten, wie war die Situation bei Ihnen? Große Nachfrage auch nach Vereinssport oder hatten Sie doch schon auch zu kämpfen, immer wieder neue Mitglieder zu bekommen?
Ja gut, kämpfen muss man immer, also vor Corona, nach Corona, das ist ganz klar. Ich glaube auch, dass man sich heute viel einfallen lassen muss, um einfach den Verein attraktiv darstellen zu können. Ich glaube auch, dass sich so klassische Vereine, die, was weiß ich, vielleicht nur Fußball spielen oder so, schwerer tun oder schon immer getan haben, wie wir ein vielseitiger Verein sind. Fitness und Gesundheit mit Kampfsport, Rückensport, Natursport, Handball ganz groß bei uns, Turnen und Tanzen, Schwimmen, Faustball, wo wir doch sehr viele Bereiche abdecken, viele Angebote auch bieten und bei uns natürlich auch das Eltern-Kind-Turnen, Kleinkind-Turnen und so weiter, was unten so den Einstieg in den Verein reinbringt, doch schon auch ein großes Plus ist, wo man einfach dann letztendlich, ja, wo sich die Kinder dann entscheiden können, in welche Abteilung gehe ich denn rein, welchen Sport mache ich, aber sie fangen einfach mal mit Grundlagen an.
Also und ich da glaube, wächst dass auch... Das, Entschuldigung, da wächst auch etwas von unten nach und damit auch neue junge Mitglieder, die dann später auch sich dann auch spezialisieren. Frau Bodmer, um zu verstehen, auch natürlich auch die finanziellen Auswirkungen, die diese Pandemie für die Sportvereine mitgebracht hat, müssen wir erstmal klären, wie sich ein Verein überhaupt, so ein Sportverein überhaupt finanziert. Geschieht das alleine über die Mitgliedsbeiträge? Bekommen Sie auch staatliche Förderung? Wie ist das beim TSV Meßstetten?
Also gut, ich meine, von unseren Beiträgen alleine können wir nicht leben. Also wenn ich das jetzt hier sage und der Herr Vesper vom ASV und Köln das wahrscheinlich hört, wird er ein bisschen drüber lachen. Also im Kinder- und Jugendbereich bezahlen die bei uns im Jahr 29 Euro, bei den Erwachsenen im Jahr 44 Euro, eine Familie ab 4 Personen 100 Euro. Also von dem alleine können wir natürlich nicht existieren. Also bei uns ist natürlich im Vereinsleben auch noch ganz groß geschrieben, dass wir Veranstaltungen machen, dass wir auch mal einen Wurstverkauf machen. Das hört sich jetzt so ganz ordinär an, aber das sind einfach Sachen, wo wir doch viel Geld generieren. Und wir müssen natürlich auch sagen, dass wir in Meßstetten auch von der Stadt eine gute Unterstützung haben. Also die Stadt stellt uns die Sporthallengelände kostenlos zur Verfügung und wir können auch da drin, also wirklich auch in den Ferien rein, weil da gibt es ja bei manchen Vereinen auch die Probleme, dass dann die Hallen geschlossen sind und wir bekommen auch Zuschüsse dann eben entsprechend auch für die Kinder und Jugendliche von der Stadt und finanzieren uns dann in der Richtung natürlich auch vom WLSB her und so weiter.
Frau Bodmer, das Vereinsleben eher ein ehrenamtliches, auch geprägtes Vereinsleben oder haben Sie auch durchaus Festangestellte, die in Ihrem Sportverein arbeiten?
Also Festangestellte, was heißt, wir haben inzwischen auch eine Geschäftsstelle bei uns mit 450-Euro-Kräften, haben dann noch für unseren Bereich Finanzen auch noch eine 450-Euro-Kraft angestellt. Aber sonst, das meiste geschieht doch ehrenamtlich. Ich meine, ich sage jetzt mal, die Bezahlung, was ein Übungsleiter, was ein Trainer und so weiter bekommt, ist bei uns sehr, sehr gering.
Also sehr überschaubar.
Ist das Ehrenamt ist da schon ganz, ganz groß geschrieben noch, ne?
Herr Vesper, wie ist beim ASV in Köln auch mehrheitlich Ehrenamt oder ist es schon so, dass Sie doch bei knapp 4.000, 3.600 Mitgliedern auch einfach eine Geschäftsstelle brauchen, die auch professionell, Ehrenamt arbeitet auch professionell, aber die auch entsprechend bezahlt arbeiten?
Na, der Vorstand ist natürlich ehrenamtlich, also die Vereinsführung ist ehrenamtlich organisiert, wie das im deutschen Sport gang und gäbe ist, aber einen solchen Verein kann man nicht und könnte auch ich nicht aus zeitlichen Gründen jetzt professionell führen, sondern wir haben einen Geschäftsführer, der fulltime für den Verein da ist und in der Geschäftsstelle sind einige auch Festangestellte tätig für Buchhaltung, für Empfang, für ähnliche Dinge. Und wir haben dann Trainer und Trainerinnen, die überwiegend auch freiberuflich dann angestellt sind, also die als Freiberufler arbeiten. Wir haben das Glück, dass wir ja in der Nähe der Sporthochschule in Köln sind, sodass auch viele Absolventen der Sporthochschule dann zu uns kommen und als Trainer und Trainerinnen arbeiten. Wenn ich alle Personen zusammenzähle, dann dürfte das bis zu 100 gehen, die in diesem Verein tätig sind, um die Kurse zu machen, um als Trainer zu arbeiten, Personal Trainer, aber auch auf der Fitnessfläche und in den Abteilungen.
Also das heißt, das ist natürlich auch nochmal eine finanzielle Verantwortung, die dieser Verein auch hat, diesen Menschen gegenüber. Wir haben eben gehört von Frau Bodmer, Mitgliedsbeiträge allein, das würde nie funktionieren. Wie finanziert sich solch ein großer Sportverein wie der ASV in Köln?
Naja, zunächst mal sind die Beiträge zugegebenermaßen höher, als Frau Bodmer das gerade berichtet hat, auch von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich. Am höchsten sind die Beiträge natürlich in der Fitnessabteilung. Aber wir haben darüber hinaus auch Sponsoren, die uns unterstützen. Und das war eben auch ein großes Problem während der Pandemie, dass zum Beispiel unsere großen und in Köln sehr bekannten Laufveranstaltungen, nämlich der Nachtlauf und der Brückenlauf, normalerweise sind da 200 Teilnehmer am Start, dass die nicht stattfinden konnten. Jetzt 2 Jahre hintereinander, 20 und 21 nicht. Und da sind dann diejenigen, die Unternehmen, die das sponsern, natürlich auch von dem Sponsoring zurückgetreten, was auch einen hohen fünfstelligen Betrag an Minus bedeutet. Ansonsten kriegen wir Zuschüsse nur anlassbezogen. Also wenn es darum geht, eine Baumaßnahme zu errichten, da hilft uns die Stadt zum Beispiel und da haben wir dann auch eine entsprechende Unterstützung und natürlich jetzt die Corona-Hilfen. Aber da kommen wir ja sicher
noch drauf. Da werden wir sicherlich noch mal drüber reden. Bestandsaufnahme, die Sportvereine nach der Corona-Krise. Unser Thema heute und Sie können anrufen kostenfrei 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Professor Thieme, was ist mit Corona passiert mit den Sportvereinen in Deutschland? Wenn wir mal zurückgehen, sagen wir mal Richtung März 2020 und Folgemonaten.
Ja, also Corona hat natürlich wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch sehr stark dazu geführt, dass das gewohnte Leben einen anderen Gang gegangen ist. Für die Sportvereine bedeutete es von heute auf morgen, dass ihr Sportbetrieb nahezu komplett eingestellt werden musste, dass viele Wettkampfveranstaltungen, Herr Vesper hat es angesprochen, überhaupt nicht mehr stattfinden können, aber eben auch der Ligabetrieb deutlich beeinträchtigt, wenn nicht gar dann abgebrochen wurde. Also das Vereinsleben kam vollständig zum Erliegen und das ist natürlich für jede Organisation eine riesige Herausforderung gewesen, insbesondere dann eben auch für die Sportvereine, die auf ehrenamtlicher Basis gearbeitet haben. Wie halte ich das Vereinsleben am Laufen? Wie erreiche ich noch die Mitglieder? Werden die Mitglieder austreten, weil sie keine Angebote mehr haben? Das waren alles Fragen. Und das hat, glaube ich, ganz vielen auch ehrenamtlich engagierten Menschen so manche schlaflose Nacht gekostet. Was passiert mit Ihrem Verein?
Mhm. Frau Botmann, wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf den TSV Meschstetten, kann man sagen, der Verein war tatsächlich über Monate hinweg in Anführungszeichen tot. Also es gab praktisch gar keine Aktivität. Oder wie sind Sie mit diesen Monaten auch des Lockdowns umgegangen?
Nein, nein, ich glaube, also wenn der tot gewesen wäre, hätten wir nicht den Höchststand von den Mitgliederzahlen erreicht. Also wir waren, oder unsere Übungsleiter, muss man sagen, sehr, sehr aktiv. Also man hat Online-Angebote gemacht, also ob das jetzt im Turnen war, im Handball, im Tanzen, egal wo es war. Jeder Übungsleiter hat, oder fast jeder hat versucht, seine Leute bei sich zu behalten, zu motivieren und so weiter. Man hat zum Beispiel auch Mitmachangebote für die allgemeine Bevölkerung an unserem Skulpturenweg aufgestellt, wo dann auch wieder so das Logo vom TSV drauf war, wo die Leute einfach ja, sich bewegen konnten, mit den Kindern sich bewegen konnten, was uns auch ganz arg wichtig war. Wir hatten Bewegungslandschaften aufgebaut bei uns in der Halle drin, wo eine Familie eine Stunde lang rein konnte, wo das dann wieder möglich war, wo in der Woche 250 Kinder dann praktisch da waren, von morgens 8 Uhr bis 21 Uhr, ja, um einfach auf sich aufmerksam zu machen und ja, weil wenn man nichts tut, dann redet man auch nicht über einen. Ne? Und haben auch sehr viele affine Leute, die auf Instagram, Facebook und überall unterwegs sind und natürlich das immer wieder gepostet. Und also, ich glaube, dass uns das sehr geholfen hat, über die Krise zu kommen.
Also viel, viel Kreativität und auch zum Teil natürlich der Versuch, auch über die digitale Welt Sport auch zu treiben. Wir werden das gleich ja festbar auch nochmal auf den ASV Köln auch uns da nochmal genauer anschauen. Aber ich möchte jetzt unseren ersten Hörer mit in die Runde nehmen. Fabian Ackmann ist am Telefon aus dem Markgräflerland. Herr Ackmann, grüße Sie, hallo.
Recht schönen guten Tag in die Runde.
Erzählen Sie, sind Sie auch an einem Sportverein aktiv?
Ja, ich bin der erste Vorstand von einem kleinen Kampfsportverein hier in Efringkirchen.
Mhm. Das liegt wo? Sagen Sie mal ungefähr.
Efringkirchen liegt an der Schweizer und französischen Grenze, okay. Also im Südschwarzwald.
Ja, okay. Und wie ist es Ihnen ergangen in diesen Pandemiezeiten? War am Ende alles dicht? Also mussten Sie tatsächlich über Monate hinweg auch Ihr Angebot komplett einstellen?
Ja, das musste ich komplett einstellen. Da wir eben eine Kontaktsportart sind, durften wir nicht mehr mit Leuten zusammen trainieren und mussten schließen.
Mhm. Und für anderthalb Jahre. Für anderthalb Jahre. Und seit wann geht es bei Ihnen wieder los? Seit März, April, kann man das sagen?
Ja, genau. Wir haben März, April haben wir wieder angefangen.
Nun haben wir ja eben gehört, auch viele Vereine haben auch Mitglieder auch verloren, auch wieder neue durchaus jetzt in diesen letzten Wochen, Monaten hinzugewonnen. Wie war es bei Ihnen? Anderthalb Monate dicht, ein Kampfsportverein. Haben sich die Leute abgewendet vom Verein?
Nein, das kann ich nicht bestätigen. Also unsere Mitglieder haben echt zu uns gehalten, haben uns die Treue gehalten. Ja, wir haben mit Videos oder ähnliches haben wir versucht, sie ein bisschen, ja, dass man im Kontakt bleibt. Aber wir haben 4 Mitglieder verloren und konnten uns danach eigentlich fast verdreifachen.
Das heißt also, Sie haben zunächst mal auch auf die digitale Welt gesetzt und haben versucht, auch wenn das natürlich nicht im direkten körperlichen Kontakt auch möglich war, die Fitness Ihrer Mitglieder auch zu erhalten.
Genau.
Okay. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben dazu gewonnen. Das heißt, ab seit März, April spüren Sie eine Art Nachholbedarf?
Einen ganz großen Nachholbedarf. Mhm. Wir haben 40 Kinder dazu bekommen. Also da ist richtig ja was im Gange. Alle wollen Sport machen.
Hängt es auch mit der Sorge in Anführungszeichen vieler Eltern zusammen, dass Kinder einfach viel, viel zu wenig Sportangebote auch in den letzten anderthalb Jahren nutzen konnten?
Das glaube ich sehr, ja.
Und wie schauen Sie jetzt auf den Winter? Die Zahlen steigen, es gibt auch heute wieder Pressekonferenzen, auch die Länder äußern sich, man redet nur über 2G und so weiter, dass da möglicherweise Angebote möglich sind oder Gaststättenbesuche, Kulturveranstaltungen. Wie machen Sie es in Ihrem Verein?
Wir halten uns dennoch seit eher an die 3G-Regel. Das haben wir im Vorstand so beschlossen und ich hoffe nicht, dass es zu einer Schließung kommt und wir wirklich mit dieser 3G-Regel den Trainingsbetrieb aufrechterhalten können.
Sie sind ja eine Indoor-Sportart. Das heißt also auch in diesem Winter heißt das, Sie müssen, wenn Sie körperlich auch vor Ort trainieren, dann müssen Sie es in Hallen tun.
Genau. Wir haben eine eigene Sportschule, eine eigene Räume.
Und ja. Dann danke ich Ihnen, dass Sie uns erzählt haben von Ihren Erfahrungen. Wir werden nach den Nachrichten weiter darüber reden. Bestandsaufnahme, die Sportvereine nach der Corona-Krise. Und ich sage Ihnen gerne nochmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen, falls Sie uns, wie Herr Ackmann, auch erzählen wollen von Ihrem Sportverein vor Ort. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. agenda@deutschlandfunk.de. Wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda im Deutschlandfunk. Bestandsaufnahme, die Sportvereine nach der Corona-Krise. Unser Thema bis 11:30 mit Dr. Michael Vesper, ist der Präsident des ASV Köln. Patricia Bodmer, Vorstandssprecherin beim TSV Meßstetten. Und mit Professor Lutz Thieme, er ist Sportwissenschaftler an der Hochschule in Koblenz. Und hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns von Ihren Erfahrungen in Ihrem Sportverein erzählen wollen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schicken eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Herr Vesper, jetzt wollen wir auf den ASV, auf den Athletiksportverein hier in Köln schauen und auf die Pandemiezeiten. Wir haben schon von Frau Bodmer vor den Nachrichten gehört, viel Kreativität, viel digitale Angebote. Wie war es bei Ihnen?
Ja, ganz genau so. Wir haben natürlich sowohl individuell Trainingspläne angeboten, auch über Video. Wir haben Kurse online angeboten, die man abrufen konnte. Aber das alles ersetzt natürlich nicht das Vereinsleben und nicht den Sport im Verein. Wir waren geschlossen, gleich dann, wie praktisch alle, Mitte März letzten Jahres, konnten dann Ende Mai wieder aufmachen, jedenfalls teilweise aufmachen und mussten dann im November wieder schließen bis Ende Mai diesen Jahres, also seit Juni, ist so halbwegs wieder Normalbetrieb. Und da stelle ich schon fest, es gibt eine unglaubliche Sehnsucht danach, zusammen und vor allem auch draußen, wie das ja jetzt gut ging im Sommer, Sport zu treiben. Was richtig boomt bei uns, sind die Kinder und Jugendlichen, die in den Verein ziehen und die wirklich unsere Programme abnehmen wie geschnitten Brot. Also es gibt schon diese Sehnsucht, wieder Sport treiben zu können, ohne in irgendeine Kamera oder in irgendeinen Bildschirm zu gucken.
Wie war es mit Mitgliederverlusten? Ich habe gesagt, oder habe zumindest gelesen, bis Ende 2020 eine Million Mitglieder haben die Sportvereine verloren. Bei Ihnen auch?
Ja, wir haben auch. Es ist immer schwer, das in Beziehung zu setzen zur natürlichen Fluktuation. Wir haben 600 Austritte gehabt. Wir haben aber auch sonst in guten Jahren bis zu 300 Austritte. Das ist einfach normal. Was eben fehlte in all dieser Zeit, in diesen 9 Monaten der Schließung, waren die Eintritte. Die Austritte sind immer überkompensiert worden durch neue Eintritte und die sind natürlich ausgeblieben. Hinzu kommt, und da muss ich ein großes Lob an unsere Mitglieder und ich vermute, das kann ich auch für Frau Bodmer sagen, machen, dass ganz, ganz viele Mitglieder in der Zeit, in der sie unsere Anlagen ja gar nicht nutzen konnten, trotzdem ihren Mitgliedsbeitrag nicht storniert haben. Wir haben angeboten, teilweise, dass man dann die Monate hinten dranhängen kann, die man jetzt zwar Beitrag gezahlt hat, aber keine Leistungen abrufen konnte. Aber da gab es schon eine sehr, sehr große Solidarität. Sonst hätten wir das nicht gepackt. Und natürlich auch die öffentlichen Mittel, die geflossen sind, die waren lebenswichtig. Und da hat wirklich die Corona-Hilfe des Bundes und des Landes und auch unseres Landessportbundes, der 50.000 Euro beigesteuert hat, die haben wirklich gewirkt und die haben uns erlaubt zu überleben und jetzt genau wie Frau Bodmer das gesagt hat, nach vorne zu gucken und wirklich auch positiv in die Zukunft zu schauen.
Professor Thieme, Sie haben für uns heute in dieser Sendung so ein Stück den Überblick. Haben Sie auch diese Solidarität auch in der Breite, auch in den Sportvereinen festgestellt, erlebt? Ist das so gewesen, dass viele Mitglieder gesagt haben, trotz reduziertem oder gar keinem Angebot, wir bleiben unserem Verein treu?
Ja, ohne Zweifel. Also das war ohne Zweifel so. Ich habe ja schon mal angesetzt zu sagen, dass wir eigentlich bei Beginn der Corona-Pandemie mit deutlich mehr Austritten gerechnet haben, weil die natürliche Fluktuation in kleineren Vereinen ist sie so zwischen 2, 3, 4%, aber in Großsportvereinen ist sie schon bei 15, 16, 17%, wenn es schlecht läuft auch mal 20%. Und der Effekt, den Herr Vesper beschreibt, wäre ja der gewesen, dass wir die natürliche Fluktuation plus keine Eintritte gehabt hätten. Und das wäre natürlich ein Szenario gewesen, was so ein Worst-Case-Szenario ist. Und dieses ist zum Glück nicht eingetreten. Im Gegenteil, die Solidarität der Mitglieder mit ihren Vereinen war unheimlich groß, dort noch mal größer, wo die Verbundenheit mit den Vereinen in kleineren Vereinen, in eher ländlichen Regionen, noch mal in Mannschaftssportarten noch mal stärker war als in Sportvereinen, die auch in stärkerem Maße auf Dienstleistungen, auf Gesundheit und so weiter gesetzt haben, auf Kursangebote gesetzt haben, weil dort natürlich die Bindung an den Verein nicht ganz so groß ist, wie in eher auf Familie, Zusammenhalt, Mannschaftssportarten setzenden Vereinen. Und insgesamt unterm Strich für das Corona-Jahr 2020 zum 01.01.2021 einen Mitgliederverlust insgesamt von 3% zu haben, das ist überraschend wenig und beschreibt eigentlich die durchschnittliche Haltung der Mitglieder, die nämlich sagen, ich halte meinem Verein die Treue und die Verluste werden vor allen Dingen dadurch hergestellt, dass deutlich weniger Kinder und Jugendliche in den Verein eingetreten sind.
Wir wollen unsere Runde erweitern, zumindest vorübergehend, denn Katrin Seitz ist am Telefon. Frau Seitz, guten Morgen.
Hallo.
Hallo, Frau Seitz, Sie sind Fachwartin Schwimmen beim Sächsischen Schwimmverband und wir wollen auch natürlich auch mal auf diesen Schwimmbereich auch schauen. Erzählen Sie uns, wie ist es vielen Schwimmvereinen in Sachsen in dieser Pandemiezeit gegangen? Mussten Angebote komplett geschlossen werden, weil doch Schwimmen oft auch in Schwimmhallen stattfindet und zumindest in den Winter- und Herbstmonaten nicht im Freibad?
Ja, also das war ein bisschen unterschiedlich. Bei uns konnten die Bundeskader, die konnten ganz normal durchtrainieren. Also die Leute, die sich dort wirklich in dieser Leistungssportschiene bewegen, die hatten mal eine Woche nur Ausfall, hatten dann mehr Schwierigkeiten beim Landtraining, da ja zum Beispiel im Kraftraum nur noch mit 5 Personen dann benutzt werden durfte und nicht mit der gesamten Trainingsgruppe, was dann 8, 9, 10 Personen oder noch mehr sind. Aber die Bundeskader konnten einigermaßen ihr Training vernünftig durchführen. Aber alle Jüngeren dann schon Landeskader hatten mit erheblichen Trainingseinbußen da zu rechnen. Also haben wir im letzten Lockdown da 11 Wochen überhaupt nicht trainiert. Da wurde natürlich auch versucht mit Online-Angeboten und wo der Trainer dann über Zoom-Konferenzen versucht hat, mit den Sportlern zu arbeiten. Aber das ersetzt natürlich überhaupt kein Training.
Also Trockenschwimmen etwas schwierig wahrscheinlich dann zu machen. Nun gibt es ja auch Auswirkungen, was Kinder und Jugendliche betrifft. Zumindest, das ist jetzt noch nicht mal der Vereinssport, aber gerade im Bereich Schulsport spricht man ja davon, dass 2 Jahrgänge überhaupt nicht schwimmen gelernt haben. Haben Sie das dann auch im Vereinssport gespürt, dass auch dann, als Corona vorbei war, von unten Kinder, Jugendliche weniger nachgekommen sind, weil tatsächlich die Basis fehlt, dass nämlich viele erstmal gar nicht schwimmen gelernt haben? Oder ist die Nachfrage da besonders groß, weil viele Eltern sich melden und sagen, hier, Ihr Verein, Ihr müsst jetzt meinem Kind helfen, das Schwimmen zu lernen?
Also im Moment ist die Nachfrage extrem groß, kann gar nicht befriedigt werden. Es ist ja schon begonnen worden zu Ende des letzten Schuljahres, also Mai, Juni, Juli, wo die Schwimmhallen dann wieder auf hatten, dass dort Schwimmunterricht einfach nachgeholt wird. Nicht nur mit einer Woche, also mit einmal in der Woche, sondern mit 2 oder sogar 3-mal wöchentlich an einigen Standorten in Sachsen, sogar als so Kompaktwochen, wo die irgendwo hingefahren sind und dann die ganze Woche versucht haben, dort jeden Tag 2x2 Stunden Schwimmunterricht zu machen. Die Vereine sind aufgefordert, dass dort wieder nachgeholt wird, aber das ist natürlich nicht zu lösen, weil es gibt ja die, die normal jetzt schwimmen lernen würden, die sind ja auch da und wollen das auch zum jetzigen Zeitpunkt haben. Also das wird auch im Sport, dann im Leistungssport ein großes Problem werden, weil dort 2 Jahrgänge einfach fehlen, die dort nicht schwimmen gelernt haben.
Michael Vesper war ja von 2006 bis 2017 Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes. Herr Vesper, hat das Auswirkungen auf den Leistungssport, jetzt diese Pandemie, wie wir es gerade auch gehört haben von Frau Seitz?
Ja, natürlich. Ich meine, das kann ich alles bestätigen, was Frau Seitz gesagt hat. Trotzdem, sie hat ja auch gesagt, dass die wirklichen Leistungssportler auch durchtrainieren konnten. Aber wir haben es gesehen in Tokio bei den Olympischen Spielen, wo wir ja doch enttäuschend abgeschnitten haben, wobei das auch für die anderen Länder, die beteiligt waren, gilt, die Corona-Bedingungen, die Training eingeschränkt haben. Aber wir müssen da in der Tat etwas tun. Und gerade im Schwimmbereich ist das ganz besonders augenfällig.
Nun haben wir ja gehört von Frau Seitz, so habe ich das verstanden, dass es jetzt Nachwuchsprobleme gibt, weil von unten weniger gesichtet werden kann, weil weniger Kinder, Jugendliche sich vielleicht dann zum Beispiel auch für den Schwimmsport auch entscheiden, dass das möglicherweise erst in ein paar Jahren dann auch nochmal für uns alle dann sichtbar sein wird.
Also da glaube ich, da sollten wir doch noch ein bisschen abwarten, wie das im kommenden Jahr sich entwickelt. Denn die Zeit jetzt war, glaube ich, noch zu kurz. Ich habe ja eben gesagt, bei uns gibt es einen Boom im Bereich Kinder und Jugendliche. Nun haben wir aber keine Schwimmsportabteilung, sondern das gilt jetzt vor allem für die Leichtathletik. Ich erlebe das so, und Herr Thiem hat es ja eben auch bestätigt, dass es da jetzt bei den Menschen doch einen Nachholbedarf gibt, von der Couch runter, vom Video runter und rein ins wirkliche Leben, in den wirklichen Sport.
Herr Thieme, selber auch, wenn ich das richtig gelesen habe, auch Schwimmer. Wie schätzen Sie es ein, gerade wenn wir Richtung Kinder und Jugendliche und damit auch Richtung Nachwuchs schauen? Ist da in den 1,5 Jahren was passiert, was man noch auffangen kann? Vielleicht auch durch einen Nachholbedarf, einen Boom, oder eher schwierig?
Also ich glaube, dass es eher schwierig ist, weil wir haben ja, Frau Seitz hat es angesprochen, die Katrin, ich kenne sie ja, hat es angesprochen, dass wir ja auch schon vor Corona massive Probleme hatten, allen Kindern das Schwimmen beizubringen. Also das ist die DLRG, der Deutsche Schwimmverband mit seinen Vereinen, aber natürlich auch das Schulschwimmen, was länderbezogen manchmal in einem Drittel der Schulen gar nicht mehr stattgefunden hat. Also die Fähigkeit des Schwimmens zu erhalten, war schon vor Corona schwierig. Und durch die Schließung der Schwimmhallen und zum Teil auch der Freibäder kommen jetzt 3 Jahrgänge hinzu, die wir zusätzlich dann eben auch noch Schwimmen beibringen sollten. Und da fehlen dann irgendwie dann auch die Übungsleiter und vor allen Dingen auch Wasserflächen, um das zu familiengerechten oder schulgerechten Zeiten auch durchführen zu können. Und insofern ist es eine große Herausforderung für die Schulen, eine große Herausforderung für die Schulträger, aber eben auch für die schwimmsporttreibenden Vereine oder die rettenden Vereine, also wenn ich an die Wasserwacht und die DLRG denke, diese Kinder und manchmal auch Jugendliche nicht alleine zu lassen und ihnen entsprechende Angebote zu machen. Das liegt nicht an dem Willen von Schule oder von Vereinen, sondern da müssen wir auch auf die Infrastruktur gucken, die wie alle öffentliche Infrastruktur im Sportbereich ja auch nicht immer und überall zum Besten bestellt ist.
Ja, ein ganzer Schuljahrgang, das muss man sich ja vorstellen, hat praktisch keinen Sportunterricht gehabt. Weil das bisschen Unterricht, was gegeben worden ist, da hat man sich dann auf die kognitiven Fächer konzentriert. Also ein ganzer Schuljahrgang hat nicht von dem Schulsportunterricht profitiert, der auch eine ganz, ganz wesentliche Basis für Talentsichtung auch in den Vereinen ist.
Am Telefon mit in die Runde hineinnehmen möchte ich Theresa Bechtel. Frau Bechtel, hallo, grüße Sie. Ich lese hier Schwimmsportlerin. Das heißt, Sie sind Leistungssportlerin?
Genau, ja.
Okay. Wie war es für Ihnen in Pandemiezeiten? Wir haben von Frau Seitz gehört, dass letztlich für den Leistungskader es wenig Einschränkungen gegeben hat, also auch die Schwimmhallen offen waren. Ist das bei Ihnen auch der Fall gewesen?
Also ich bin in keinem Bundes- oder Landeskader, dadurch konnte ich nicht trainieren.
Ah, okay.
Mhm. Das heißt, für mich war in beiden Lockdowns kein Schwimmbecken zur Verfügung, das heißt, ich konnte gar nicht trainieren. Dennoch wusste ich von Freunden, die auch in keinem Kader sind, dass die trotzdem trainieren konnten. Also das war auch regional unterschiedlich.
Mhm. Und ich lese hier Köln, das heißt, es ging um den Kölner Raum, wo Sie nicht trainieren konnten?
Genau, ja. Mhm. Also wir trainieren im Schwimmbad der Sporthochschule. Mhm. Und da durfte anfangs nur der Bundeskader rein im zweiten Lockdown und dann später noch der Landeskader. Genau, aber für den Rest war es eben nicht geöffnet.
Okay, also das heißt, wenn man nicht, ich sage es mal in Anführungszeichen, tatsächlich da vorneweg auch mitschwimmt und sich vorbereitet auf vielleicht auch internationale Wettkämpfe, da war man eher der oder die Leidtragende?
Ja, genau.
Wie sind Sie damit umgegangen? Sind Sie dem Schwimmsport treu geblieben?
Ja. Also ich hatte die gute Chance, bei einer Freundin Krafttraining zu machen und habe mich dann halt über den ganzen Lockdown mit Athletiktraining und Laufen und Fahrradfahren und Krafttraining fit gehalten. Und sobald eben es wieder irgendwie möglich war, ein Schwimmbad aufgesucht und dann schwimmen gegangen.
Wie ist es denn nach diesen Monaten? Fängt man doch ein Stück weiter hinten wieder an, was das eigene Leistungsspektrum betrifft? Oder ist dann mit einer anderen Fitness das durchaus so möglich, dass man wieder an die Leistungen anknüpfen kann, wo man vorher auch war?
Also man merkt auf jeden Fall den Unterschied. Man kann sich halt im Schwimmen nicht wirklich fit halten, wenn man nicht schwimmt. Klar, man kann sich an Land fit halten, aber es ist halt was anderes, ob man jetzt im Wasser ist oder an Land. Man merkt immer noch einen Unterschied zwischen Leuten, die durchtrainiert haben und die Leute, die eben 7 Monate Pause hatten.
Spüren Sie denn momentan, wir haben ja jetzt schon von mehreren Stellen gehört, dass es da gerade einen Boom gibt, dass es gerade einen riesengroßen Nachholbedarf auch gibt. Spüren Sie das auch in Ihrem Umfeld im Bereich des Schwimmsports?
Im Kinder- und Jugendbereich sehe ich das auf jeden Fall. Ich habe auch vor Corona als Schwimmtrainerin gearbeitet und habe da auch immer noch meine Kontakte und komme da auch mit, dass super viele Kinder schwimmen lernen wollen und müssen. In meiner Trainingsgruppe, wir sind so 20 bis 30 Jahre, ist tatsächlich die Motivation eher runtergegangen. Einfach, weil man jetzt so lange keinen Leistungssport gemacht hat und dann wieder komplett neu anzufangen, ist halt super viel Arbeit, super viel Aufwand.
Das heißt, man hat auch Schwerpunkte im Leben wahrscheinlich auch ein Stückchen dann auch verändert, denn Leistungssport heißt ja doch, dass man, weiß ich nicht, 5-mal die Woche, wie oft sind Sie ins Wasser gegangen?
Aktuell 7-mal und vor Corona auch 7-mal.
Ah, okay, also praktisch, also wirklich jeden Tag auch. Wie schauen Sie auf die steigenden, momentan stagnierenden, leicht rückgängigen Zahlen, wie schauen Sie darauf, jetzt auch mit Blick auf den Winter? Haben Sie Sorge, dass auch die Schwimmhallen davon betroffen sein könnten oder sind Sie da optimistisch?
Ich habe definitiv Sorge, dass die Schwimmhallen davon betroffen sind, weil einfach das alles, was man jetzt versucht hat, aufzuarbeiten, könnte dann alles wieder verloren sein. Das ist natürlich sehr schade. Trotzdem hoffe ich, dass es mit 3G weitergeht oder 2G, dass man dann trotzdem noch in die Schwimmhallen kann. In den Schwimmhallen, also im Wasser ist ja auch Chlor, dass die Viren abtötet, da gibt es auch Studien zu. Mhm. Deswegen hoffe ich, dass man da irgendwie einen Weg findet, dass man trotzdem weiter trainieren kann.
Wir können das ja auch nochmal, erstens Frau Bechtel, herzlichen Dank, dass Sie uns da Ihre Erfahrung auch geschildert haben. Wir geben das auch nochmal an Frau Seitz weiter vom Sächsischen Schwimmverband. Frau Seitz, wie ist da Ihre Hoffnung, Skepsis, was die kommenden Monate betrifft? Gehen Sie davon aus, die Schwimmhallen bleiben offen?
Ja, wir befürchten so ein bisschen, dass dann wieder der untere Bereich, so der Vereinssport, Breitensport und sowas, dass das die ersten sind, die dann vielleicht wieder ausgeschlossen werden, dass dann hier in unserem Bereich vielleicht wieder nur die Sportschüler weitermachen können, hoffen aber auch ganz stark, was gerade die Vorrednerin gesagt hat, dass dort mit 3G oder 2G eventuell das doch auch in den Schwimmhallen weitergeht. Also das wäre dann, glaube ich, der Super-GAU, wenn wieder vor allen Dingen in dem unteren Bereich Schwimmlernen und sowas dort wieder nichts stattfindet, weil das wird uns in 3 oder 4 Jahren so auf die Füße fallen. Das sind ja die Leute, die wir sichten für den Leistungssport. Wenn es die dann nicht gibt, dann wird es wirklich ganz schlimm.
Haben denn alle Schwimmvereine, das habe ich eben gar nicht gefragt, Frau Seitz, haben alle Schwimmvereine überlebt, auch finanziell überlebt, diese Monate?
Ja, die haben überlebt, auch so wie das schon vorhin dort dargestellt wurde, weil eben unwahrscheinlich viele Mitglieder dort bei der Stange gehalten haben, ihr brav ihren Mitgliedsbeitrag weitergezahlt haben, obwohl überhaupt nichts stattfinden konnte. Also das ist alles weitergegangen.
Nun haben wir ja eben auch gehört, Frau Seitz, vielleicht die Schlussfrage von Herrn Thieme, auch Herr Vesperz angesprochen, was gerade Kinder, Jugendliche betrifft, dass Jahrgänge gar nicht schwimmen lernen konnten. Steht denn für den Schwimmsport, auch für das Lernen des Schwimmens, stehen denn genug Hallen zur Verfügung, genug Freibäder zur Verfügung oder ist da doch auch in den letzten Jahren unabhängig von Corona eine Menge eingespart worden?
Da ist viel zu viel weg. Also wir haben in Sachsen hier an jedem Standort überall viel zu wenig Wasserfläche, um das so absichern zu können, wie der Bedarf im Moment da ist. Das funktioniert nicht. Ja, es ist irgendwo auch nachvollziehbar, aber es machen Schwimmen viel mehr Schwimmbäder zu, als neue Schwimmbäder gebaut werden. Und es wird auch immer wieder Wasserfläche für öffentliches Schwimmen abgeknapst vom Vereinssport, was erstmal nachvollziehbar ist, weil die Öffentlichkeit will ja auch schwimmen gehen, wenn irgendwo eine Wasserfläche wegfällt, weil ein Bad zugemacht wird. Aber für den Sport ist das natürlich sehr ungünstig.
Frau Seitz, herzlichen Dank vom Sächsischen Schwimmverband, dass Sie uns da Ihre Erfahrungen auch aus Sachsen auch geschildert haben. Und wir gehen direkt weiter zu Manfred Rogge, der aus Hamm anruft. Herr Rogge, guten Morgen.
Schönen guten Morgen in die Runde.
In welchem Bereich treiben Sie Sport im Verein?
Ich habe ehrenamtlich gearbeitet im Bereich Ringen.
Im Bereich Ringen? Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Und wie ist es Ihrem Verein ergangen in den letzten Monaten in des Lockdowns auch in dieser Pandemie?
Also die ersten 2 Lockdowns waren für die Vereine unheimlich schwierig. Man konnte nicht trainieren, die Hallen standen nicht zur Verfügung. Und jetzt seit dem Frühjahr läuft das Vereinswesen wieder einigermaßen an.
Wie war es finanziell schwierig für Sie auch zu überleben oder haben da die Corona-Hilfen, die auch Herr Vesper angesprochen haben, haben die da sehr geholfen?
Kaum. Die Corona-Hilfen, die sind kaum angekommen.
Gibt's da
die Kosten, laufen ja synchron weiter. Also man musste ja für die Halle ja Gelder bezahlen, man musste ja auch heizen, man musste ja dies, man musste Personalbereich haben, aber auch Trikots fehlen. So, und das musste man dann irgendwie doch kompensieren.
Ne? Wie haben Sie es kompensiert, Herr Rogge, als Verein?
Ja, jetzt durch den Frühjahr, wo es dann wieder langsam losging, konnte man dann wieder neue Jugendliche heranführen an den Verein. Bewegungssport war dann wieder möglich. Auch wieder mit Testen hin. Ja, auf der anderen Seite sind dann auch die begleitenden Gruppen, das sind also Fanvereine, ersten Moment zusammengeschmolzen, weil einfach keine Möglichkeit mehr gab, irgendwo hinzufahren, weil überall die Hallen zu waren. Und das hat sich mittlerweile auch wieder eingepegelt, Gott sei Dank.
Dann hoffen wir mal, dass das auch im Winter weiter möglich ist, auch eine Kontaktsportart wie das Ringen auch weiterzuführen. Herr Rogge, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ich gebe das auch nochmal weiter an Michael Vesper. Herr Vesper, Leistungssport im Bereich des ASV wird auch so betrieben, dass es auch um drumherum Fangruppen gibt, die möglicherweise dann auch über eine gewisse Zeit keine Fans mehr sein konnten? Oder wie ist das bei Ihnen?
Ja, das ist in den Bereichen Leichtathletik nicht so ausgeprägt wie in anderen Sportarten. Aber die Leichtathletik hat ja jetzt auch wieder begonnen mit ihren, also seit dem Sommer mit ihren Aktivitäten. Und das Problem war in der Zeit, wo es keine Wettbewerbe gab, da gibt es auch keine Fangruppen, nicht? die dann dort begleiten könnten. Aber ich wollte auch nochmal sagen zu der Frage, die Sie gerade gestellt haben mit einem weiteren Lockdown. Also ich vertraue da auf die Aussagen unserer Politik in Bund und Ländern, dass es einen weiteren Lockdown nicht geben wird. Und ich glaube, ich hielt das auch nicht für gerechtfertigt, denn wir haben die Möglichkeit der Impfung und wir haben die Möglichkeit, dass sich alle im Verein, die dort tätig sind, die mit Menschen umgehen, die Kontaktsportarten beispielsweise auch betreiben, dass sie sich impfen lassen können und dadurch sinkt die Gefahr. Sie ist nicht völlig ausgeschlossen, wissen wir alle, aber sie sinkt doch deutlich und auf dem Weg müssen wir meines Erachtens weitergehen, denn wir müssen auch sehen, was für Schäden ein solcher Lockdown nicht nur ökonomisch, sondern auch psychisch und gesellschaftlich verursacht. Und deswegen hoffe ich, dass es dazu nicht nochmal kommt.
Also das heißt, Herr Vesper, Sie setzen momentan auf 3G. Das heißt, auch derjenige, der getestet ist, kann auch bei Ihnen trainieren weiterhin. Es gibt ja auch die Überlegung, wir kennen es ja vom 1. FC Köln, zumindest was die Zuschauer betrifft, 2G. Aber Sie setzen auf 3G.
Es wird auf 2G hinauslaufen. Da bin ich ganz sicher, dass das sich immer mehr durchsetzen wird, je mehr Angebote es gibt, sich impfen zu lassen.
Wir werden nach den Nachrichten weiterreden. Bestandsaufnahme, die Sportvereine nach der Corona-Krise. Und wer sich etwas gewundert hat, dass Patricia Bodmer nicht mehr bei uns war, die Vorstandssprecherin des TSV Meschstetten. Es gab ein paar technische Probleme, Frau Bodmer, aber nach den Nachrichten sind Sie dann aktiv auch wieder mit dabei. Und ich sage noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns von Ihren Erfahrungen auch schildern wollen. 00800 44 64 4464 lautet sie, oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch die Sportvereine hart getroffen. Und wir fragen nach, nehmen eine Bestandsaufnahme vor. Die Sportvereine nach der Corona-Krise, wie geht es Ihnen heute? Wie sind Sie durch diese Pandemie und auch durch diesen Lockdown gekommen? Und Sie können weiterhin gerne anrufen, uns Ihre Erfahrungen schildern. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute, Patricia Bodmer, sie ist Vorstandssprecherin beim TSV Meschstetten, Professor Lutz Thieme, Sportwissenschaftler an der Hochschule Koblenz und Dr. Michael Vesper, er ist der Präsident des ASV in Köln. Frau Bodmer, nun haben wir Sie aus technischen Gründen lange nicht mehr gehört. Es ging in dieser halben Stunde auch darum, dass ein Hörer uns gesagt hat, naja, mit diesen Corona-Hilfen, das war ja doch alles ein bisschen schwierig, die haben uns nicht gerettet. Welche Rolle haben die für Ihren Verein gespielt?
Also für uns haben die leider gar keine Rolle gespielt, weil unser Verein durch das, dass wir sehr aktiv sind, viele Veranstaltungen machen und so weiter oder auch gemacht haben vor Corona, finanziell gut aufgestellt sind. Und somit sind wir aus den Hilfen rausgefallen und konnten da gar nichts
mehr. Also das war abhängig tatsächlich davon, wie es dem Verein selber auch geht.
Richtig, wie der Verein finanziell aufgestellt ist. Und wir sind alle leider aus dem Raster da rausgefallen. Auf der einen Seite Gott sei Dank, auf der anderen Seite natürlich, ja klar, schade. Aber man hat auch auch seine Ausgaben. Ich sage, unsere Geschäftsstelle war sehr viel damit beschäftigt, irgendwelche Hygienekonzepte zu erstellen. Wie geht's weiter, wenn wir wieder trainieren dürfen? Das war ja wöchentlich hat sich das ja geändert. Man musste wieder die Gruppen neu sortieren, wieder neue Sachen aufstellen. Da sind natürlich auch Kosten entstanden, ja, die nicht unerheblich waren und so weiter. Aber ja, Gott sei Dank, Mitglieder sind ja keine weggebrochen. Das heißt, ja, wir konnten es einigermaßen aufrechterhalten.
Dann geben wir das nochmal an Professor Thieme weiter. Herr Thieme, Corona-Hilfen haben geholfen den Vereinen, zumindest denen es nicht ganz so gut ging?
Ja, sie haben geholfen. Man muss aber sehen, dass es länderspezifische Auslegungen gab. Und das eine Bundesland war großzügiger mit der Handhabung der Corona-Hilfen als andere Bundesländer. Und den Fall, den Frau Bodmer schildert, ist, dass einige Bundesländer so weit gegangen sind, gesagt haben, nur wenn eine existenzielle Bedrohung stattfindet des Vereins, werden Corona-Hilfen gezahlt. Und in solchen Ländern sind natürlich Sonderaufwendungen der Vereine zum Beispiel für Hygieneregelungen nicht mit ersetzt worden und dann sind Vereine dann eben aus dem Raster herausgefallen. Währenddem andere Länder da deutlich großzügiger in der Unterstützung der Vereine waren. Ich glaube, am Anfang war es sehr wichtig, dass man mit den Corona-Hilfen gezeigt hat, wir lassen euch nicht alleine. Die Abwicklung der Corona-Hilfen und die spezifischen Anforderungen, die ein Sportverein dann hat, da muss man ja auch vor dem Hintergrund der Gemeinnützigkeit und der steuerlichen Sphären, die das mit sich zieht, unterschiedliche Regelungen haben. Das war schon herausfordernd für die Vereine, dann auch den bürokratischen Ansprüchen in manchen Bundesländern Genüge zu tun.
Herr Vesper, so wie Sie das eben erzählt haben, was die Corona-Hilfe betrifft, war NRW da ein bisschen großzügiger oder gehörte zu den Bundesländern, die da etwas großzügiger waren?
Also das kann ich nicht bestätigen und auch nicht dementieren, weil ich da keinen Überblick habe. Ich meine, die Kurzarbeitgelder, die gab es bundesweit für jeden. Also Vereine, die festangestelltes Personal hatten, die konnten davon profitieren. Bei uns, ich sagte es eben, hat der Landessportbund auch 50.000 Euro beigetragen, Hilfen bis zu 50.000 Euro pro notleidendem Verein. Und wir haben uns natürlich professionelle Hilfe gesucht. Also unseren Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, der dann diese Instrumente gemeinsam mit unserem Geschäftsführer genutzt hat, so gut es ging.
Wir haben ja eben auch nochmal von Frau Bodmer gehört. Ich denke, das gilt für so einen großen Verein wie den ASV natürlich in besonderem Maße. Hygienekonzepte, die haben natürlich auch nochmal eine Menge zusätzliches Geld auch gekostet, damit überhaupt Sport möglich war.
Ganz sicher.
Oder kosten immer noch.
Eines meiner Vorstandskollegen, Dirk Stöveken, betrieb zum Beispiel ein Testzentrum und hat dann auch dafür gesorgt, dass wir vor dem Verein in den Zeiten, als das noch sehr schwierig war, an solche Tests zu kommen, dass wir da testen konnten, direkt im Umfeld unseres Vereins. Und diese Hygienekonzepte haben wir natürlich auch alle aufgestellt. Und trotzdem, ich sag's nochmal, weder schwimmen kann man am Video lernen, noch das Sporterlebnis, das ja viel von Gemeinsamkeit und Gemeinschaft lebt, kann man nicht erleben am Video oder nur viel schlechter.
Irmgard Moser ist am Telefon und ruft aus Essen an. Frau Moser, hallo, grüße Sie.
Ja, hallo.
Erzählen Sie uns.
Ja, ich bin einerseits Vereinsmitglied, aber auch Trainerin in dem Tanzsportclub in Essen.
Ah, den Bereich hatten wir noch gar nicht.
Genau, also Tanzen fällt leider auch oft, weil es keine olympische Sportart ist, fällt durch den Rost. Und wir unterliegen dem Deutschen Tanzsportverband. Und ja, wir haben in unserem Verein Leistungssport.
Der ist auch Mitglied des DOSB, wollte ich nur sagen. Der ist Mitglied des DOSB, ist also auch in dem Sport mit dabei.
Ja gut, das ist sozusagen oben drüber, ja. In unserem Verein, wir haben Breitensportler, also die das quasi als Hobby machen. Und dann haben wir aber auch Leistungssportler, die Turniere international und national tanzen. Und was ich sehr, sehr schade fand, dass es sozusagen einfach in der Corona-Zeit war ja kein Training möglich, weil es zum Kontaktsport gehört. Es ist eigentlich ja verständlich. Es ist sehr schade, weil die meisten bei uns im Verein, die zusammen tanzen, auch Ehe- oder Lebenspartner sind. Und da war es dann echt schwer zu verstehen, dass es nicht möglich ist, zu trainieren, wenn man aber abends zusammenlebt. Und das
Frau Moser, das gilt für einzelne Tanzpaare, aber sobald Tanzen dann als Mannschaftssport natürlich betrieben wird, sieht das schon etwas anders aus. Nun haben wir gehört von Frau Bodmer, aber auch von Herrn Vesper, viele Vereine haben kreative Ideen entwickelt. Da gab es ja auch schon ein paar Beispiele hier in der Sendung. Wie war es bei Ihnen? Gab es diese Kreativität? Gab es den Versuch, in die digitale Welt hinein etwas zu retten, was vor Ort nicht möglich war?
Ja, natürlich. Wir haben natürlich das auch über Zoom angeboten. Also ich habe eine Latein-Solo-Gruppe und habe natürlich auch meine Kurse über Zoom angeboten. Natürlich ist das nicht das Gleiche, ne? Also von daher, wir haben auch den einen oder anderen verloren in der Zeit, weil zu Hause im Wohnzimmer quasi vor dem Laptop zu tanzen, macht natürlich keinen Spaß oder nicht mehr so viel Spaß. Also von daher, wir haben auch versucht, die Zeit zu überbrücken. Aber in der Zeit gab es natürlich auch keine Turniere. Und von daher hat die Leistung sozusagen, ist sozusagen schon sehr verloren gegangen. Und auch der eine oder andere hat dann halt mit dem Tanzen aufgehört. Mhm.
Aber das haben wir jetzt auch an ein, zwei anderen Stellen schon gehört. Sie würden auch sagen, diese Zeit hat, wenn es um den Leistungssport und die Qualität des Leistungssports geht, da hat der Leistungssport schon federn lassen müssen, auch im Tanzbereich.
Ja, absolut. Also es konnten auch nur Kaderpaare trainieren und von daher das ist ja die Spitze des Ganzen und von daher alle anderen nicht und das merkt man dann sehr stark. Also jetzt gibt's wieder Turniere und da sieht man auch, dass dass viel weniger Paare antreten zum Standard- oder Latein-Turnier. Und das ist einfach, weil man, wenn man anderthalb Jahre nicht tanzen kann, dann verliert man eben an Leistung, die Choreo geht verloren. Also das ist schon, ist schon ein großer Einschnitt.
Nun haben wir, Frau Moser, aus allen Bereichen gehört, die bisher hier zu Wort gekommen sind. Es gibt eine Riesennachfrage. Es gibt einen Boom von Leuten, die sich sportlich wieder betätigen wollen. Gilt das auch für Ihren Verein? Gilt das auch für den Tanzsport?
Ja gut, es ist ja noch nicht so lange, dass wir eben trainieren können. Also ich hoffe, dass sozusagen das Ganze wieder aufwärts geht. Das Schöne ist ja wirklich, in Zeiten von Let's Dance ist auch der Tanzsport mehr in die Breite gegangen, als er vorher war. Und von daher hoffe ich, dass sozusagen das Ganze auch bleibt, dass man wieder durchgehend trainieren kann. Wir haben natürlich auch die 2G-Regel und von daher denke ich mir, wird es wieder aufwärts gehen.
Okay, und Sie hoffen auch, dass Sie da mit der 2G-Regel dann auch gut durch den Winter kommen?
Ja, absolut. Mhm.
Dann danke ich Ihnen, dass Sie uns von den Erfahrungen im Tanzsport erzählt haben. Alles Gute.
Ja, sehr gerne. Ja, danke.
Und wir gehen direkt weiter zu Sven Sievers. Herr Sievers aus Elmshorn, grüße Sie.
Schönen guten Tag in die Runde.
Hallo. Sie sind selber aktiv in einem Sportverein?
Richtig, korrekt, genau. Ich bin seit letztem Jahr mit in der Corona-Pandemie dann halt Vorsitzender, ehrenamtlicher dann halt eines Mehrspartenvereins geworden und kann auch so im Kern das, was jetzt auch schon in der Sendung so dargestellt wurde, eigentlich auch nur bestätigen. Wir sind auch in einem, was man als eher als sozial schwachen Stadtteil ist, ansässig und wo wir viele auch eigentlich so, wir haben sehr viel mit Mutter-Kind-Touren und so weiter und so fort angeboten, was natürlich jetzt auch mit diesen ganzen Vorschriften, Hygienevorschriften natürlich auch manchmal schwierig war, als der ganze Impfstatus noch nicht weit fortgeschritten war. Und wir haben natürlich auch so wie Schwimmen, so wie halt Tanzen etc. pp. Aber vieles war natürlich einfach schlechtweg nicht möglich. Also wir haben auch Leistungssport bei uns im Schwimmen dann halt. Die durften natürlich dann halt. Aber alles andere war sehr stark eingeschränkt. Und wie meine Vorrednerin schon sagte, dann halt haben wir auch Online-Angebote natürlich angeboten. Aber natürlich die Lust da halt alleine vorm Monitor, Fernseher, was auch immer, halt Sport zu machen, ist natürlich nicht so ausführlich, als wenn man in der geselligen Runde, die man halt normalerweise kennt.
Haben Sie denn Mitglieder verloren in dieser Zeit?
Ja, ja, sehr stark, sage ich mal dann halt. Wir haben vor der Corona-Pandemie ungefähr um die 2.500 Mitglieder gehabt und haben jetzt bis Stand September letzten Jahres über 500 Mitglieder verloren, sage ich mal dann halt.
Nun reden wir hier alle über einen Boom, über eine riesengroße Nachfrage. Mhm. Gilt das auch für Ihren Mehrspartenverein?
Es kommt zwar jetzt punktuell ein bisschen was wieder rein, aber natürlich nicht in dem Maße, wie wir natürlich verloren haben, sage ich mal dann halt, weil einfach die Angst auch bei vielen da ist. Die wissen nicht, ja, kann ich mich trotzdem noch anstecken, passiert mir hier irgendwas und so weiter und so fort. Also wir sagen das in Teilen, sicherlich die nicht übermäßig dann halt, aber in Teilen die Angst einfach noch mitschwebt, dass einfach das halt noch nicht alles vorbei ist, was es ja auch definitiv noch nicht ist. Dass da halt man sich doch noch irgendwie anstecken kann, infizieren kann, obwohl sie es bei uns wirklich im Rahmen gehalten hat.
Herr Sievers, herzlichen Dank für die Erfahrung, die Sie uns erzählt haben und berichtet haben.
Gerne und alles Gute allen anderen Leuten.
Ja, tschüss. Herr Vesper, Angst, Unsicherheit, jetzt sicherlich mit steigenden Zahlen. Wie gehen Sie da in Ihrem Verein damit um?
Ja, das ist ja eine Frage, die jeder für sich selber entscheiden muss. Wir haben gerade im Fitnessbereich auch viele Ältere, ich gehöre ja auch dazu schon, die auch Sorge haben. Deswegen gilt nach wie vor Abstand halten. Es gilt nach wie vor, die Geräte sind weiter auseinander als im Normalbetrieb. Und wir praktizieren da auch 2G. Also wir wollen da nur Leute haben, die entweder geimpft oder genesen sind. Aber es muss ja wieder anlaufen. Und deswegen setze ich sehr darauf, dass jetzt, ich habe es eben schon mal gesagt, nicht immer wieder neu an Restriktionen gedacht wird, sondern dass die Menschen die Verantwortung, die sie haben, wahrnehmen, sich impfen lassen und damit auch die Gefährdung anderer verringern.
Wie ist es bei Ihnen, Frau Bothmer, im Verein? Gibt es eine Unsicherheit jetzt gerade auch, wo sich alles wieder sehr stark in diesem Herbst, jetzt November, Dezember, in die Hallen, in die Innenräume verlagert?
Also man merkt es schon auch, dass die Leute noch ein bisschen verunsichert sind. Vor allen Dingen treibt uns jetzt in Baden-Württemberg seit heute wieder um, dass jetzt einfach die Warnstufe ausgesprochen wurde. Das heißt also, die nicht geimpft sind, müssen PCR-Test vorweisen und so weiter. Wir haben jetzt auch schon diverse Anfragen gekommen. Ja, kriege ich da meine Kursgebühren erstattet, wie auch immer. Und es gibt natürlich auch Trainer, die aus was für einem Grund auch immer nicht geimpft sind. Die werden uns jetzt mit Sicherheit wegbrechen. Das heißt, wir müssen wieder umstrukturieren im Verein. Und ja, ich sage, man merkt auch bei den Leuten schon, dass manche Sachen oder bei manchen Dingen sie schon noch auch verhalten sind und also das nicht so sind, wie sie vor der Pandemie waren.
Also das heißt, neuester Stand in Baden-Württemberg bedeutet, derjenige, der entweder als Trainer arbeitet oder selber trainieren will und nicht geimpft ist, muss einen PCR-Test gemacht haben.
Muss einen PCR-Test vorweisen, genau, okay. Richtig.
Dann ist die Hemmschwelle natürlich sehr, sehr groß oder sehr, sehr hoch. Dann auch der
Sport. Ich halte es für richtig. Ich muss sagen, wie der Herr Vesper vorhin auch schon gesagt hatte, also es gibt die Möglichkeit, man kann sich impfen lassen und so weiter. Und ich glaube, wir müssen unsere Kinder und Jugendliche einfach auch schützen, die Möglichkeiten noch nicht haben heutzutage. Ne? Aber das stellt die Vereine einfach schon vor Herausforderungen. Wie gehe ich mit der ganzen Sache um? Wie gehe ich den Leuten gegenüber? Weil verärgern möchte man die anderen ja tatsächlich auch nicht. Und es ist auch für die Planung für Veranstaltungen wieder schwierig. Es kommt Kinderweihnachtsfeier, es kommt die Jahresfeier und so weiter. Wie plane ich? Was kommt für eine Entwicklung dahin? Ich hoffe natürlich nicht, dass die Politik sagt, ey, wir machen die Hallen wieder zu oder sonst irgendwas. Ich glaube, das wäre eine echte Katastrophe, auch für die Kinder, das ist eine Katastrophe. Ich bin als Trainer im Turnen auch tätig und es ist schon echt ein hartes Stück Arbeit, jetzt die Kinder wieder langsam an ihren Leistungsstand heranzubringen und die müssen sich schon echt abrackern, dass da wieder das ist wie vorher.
Professor Thieme, vielleicht von Ihnen nochmal die Einschätzung. 2G, wird das der Weg sein, mit dem auch die Sportvereine aus Ihrer Sicht vielleicht auch hoffentlich durch diesen Winter durchkommen?
Also ich hoffe, dass die Lage insgesamt nicht die Politik in Versuchung führt, dann tatsächlich die Sportstätten wieder schließen zu müssen. Das ist sicherlich keine leichte Entscheidung. Ich bin jetzt kein Virologe und kann nicht einschätzen, ob das eine richtige oder eine falsche Entscheidung wäre. Was man aber bei diesen Entscheidungen, glaube ich, stärker gewichten müsste, wäre die Entwicklungshemmnisse, die man Kinder, Jugendlichen durch derartige Maßnahmen, insbesondere dann im Winter, vorgibt. Und da müsste man dann tatsächlich die Abwägung auch vor dem Hintergrund dessen treffen, welche Lasten man Kinder und Jugendlichen mit so einer Entscheidung aufbürdet. Und vielleicht hilft das dann auch, dass es eben nicht nur aus einer virologischen Sicht beurteilt wird, sondern eben auch aus einer pädagogischen und entwicklungspsychologischen.
Also die psychosoziale Seite, die gesundheitliche Seite da auch mit zu berücksichtigen. Bevor ich einen weiteren Hörer anspreche, Herr Vesper, uns hat geschrieben oder angerufen Ute Jordan. 60 Jahre Leichtathletik gemacht, durchaus auch noch Wettkämpfe im Seniorenbereich und dann Wettkampfvorbereitung, Lockdown, schlagartig alles null. Und sie sagt, das war eine Unverschämtheit und ich bin, so verstehe ich das, immer noch sauer. Ich bin sauer, schreibt sie dann zum Schluss. Durch dieses abrupte Aussteigen hat sie dann auch körperliche Probleme auch bekommen. Gab es das bei Ihnen auch, dass sich Mitglieder gemeldet haben und gesagt haben, Unverschämtheit, dass ihr jetzt hier alles zu macht und uns damit die Möglichkeit nehmt oder dass die Politik da so gehandelt hat?
Na, ich kann die Frau Jordan natürlich verstehen. Auf der anderen Seite, in meinem Umfeld und auch im Verein gab es natürlich auch sehr viel Verständnis für die Maßnahmen, die getroffen worden sind. Wo es halt ein bisschen gehakt hat, ist, dass doch der Vereinssport und der Breitensport und damit auch die Gesundheit der Menschen nicht so sehr im Fokus standen der politischen Diskussionen wie andere Bereiche. Und es ist natürlich absurd, wenn man Kindern verbietet, auf einer Wiese Sport zu treiben, aber gleichzeitig schon die ersten Schritte zur Öffnung der Restaurants umsetzt. Da gab es manchmal doch eine gewisse Schieflage und deswegen kann ich das ein Stück weit verstehen, was Frau Jordan sagt. Ich würde es aber weniger in der Rückschau betrachten wollen, sondern nach vorne. Das heißt, wir dürfen diese Möglichkeiten, gemeinsam Sport zu treiben, nicht wieder gefährden und das darf auch nicht eingeschränkt werden. Nur durch eben solche Regelungen wie 2G.
Enrico Neubauer aus Brandenburg. Am Telefon jetzt.
Ja.
Grüße Sie, Herr Neubauer. Hallo.
Ja, guten Tag.
Selber im Sportverein auch tätig, möglicherweise in verantwortlicher Position oder zumindest sportlich unterwegs?
Ja, ich bin Kassierer bei uns im Sportverein. Ist ein kleiner Sportverein mit nur 30 Mitgliedern, also nicht mal ganz. Und wir haben das ja alle verfolgt. Unter Corona-Hilfen sind wir ähnlich gefallen. War mal eigentlich fast bedeutungsloses, sage ich mal. Das haben wir auch gemerkt, als wir ans Bildungsministerium, also auch für Sport in Brandenburg, mal geschrieben haben, ob vielleicht für 22 die Beiträge gesenkt werden könnten, eventuell vielleicht sogar auf Null oder auf einen symbolischen Euro, damit die Leute die Hoffnung haben, wenn ich 21 drin bleibe, dann ist 22 für mich extrem günstig. Das hätte sicherlich viele Mitglieder im Verein gehalten. Gerade bei anderen Vereinen haben wir auch gehört, es wird ja keine Leistung vom Verein gebracht. Also
konnten Sie das, wir aus. Herr Neubau, konnten Sie das nicht selber als Verein entscheiden? Zu sagen, wir machen das so, dass wir 22 dann zum Beispiel nichts nehmen oder weniger nehmen?
Das hätte man machen können, aber dazu fehlen dann die Mittel. Wenn man wenig Geld verwaltet, kann man nicht wir sind ja praktisch auf einen Beitrag angewiesen. So hoch sind die Förderungen auch nicht bei kleinen Vereinen.
Also das heißt, Sie hätten sich dann staatliche Unterstützung gewünscht, um dann mit solch einem Konzept dann auch in das kommende Jahr gehen zu können?
Dann hätten wir das so gemacht, auf jeden Fall. Aber man kann nicht einerseits einen Beitrag absenken und andererseits Corona-Hilfe beantragen. Das funktioniert ja nicht. Das geht nicht. Mhm. Ne?
Ja. Wie ist es beim ASV? Ich glaube, Sie haben das schon, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Vesper, so gemacht, dass Sie auch nach hinten hin dann auch Beiträge, ich habe es eben nicht ganz verstanden, vielleicht können Sie es nochmal
kurz. Das ist eine Option, wenn Leute einige Monate keinen Sport machen konnten bei uns, wegen Lockdown.
Und der Verein keine Leistung erbracht hat, wie wir
genau,
gerade gehört haben.
Und sie wollen den Verein verlassen. Dass man dann sagt, okay, dann kann man einige Monate beitragsfreien Sport noch dranhängen.
Okay, das wäre dann auch der Blick in die Zukunft zu sagen und bleibt doch. Und damit habt ihr die Möglichkeit, dann nach Corona das auch weiterzuführen. Sie haben noch was geschrieben, Herr Neubauer. Ich habe gerade jetzt hier Ihre Mail auch bekommen, dass Sie nochmal die Schäden auch für die Gesundheit der Bevölkerung angesprochen haben.
Natürlich.
Wie sehen Sie, wie schätzen Sie als kleiner Verein, wie schätzen Sie diese Schäden ein?
Naja, wenn man über sowas nachdenkt, braucht man nicht nur über kleine Vereine nachdenken, da kann man in ganz Deutschland nachdenken. Und neulich kam ja die Meldung, dass 800.000 allein 2020 ausgetreten sind.
Ja.
Man muss mal rechnen, die Leute treiben keinen Sport mehr. Ob die zurückkommen, das sehe ich auch hier im kleinen Verein. Wenn jemand erstmal weg ist, dann dauert das, bis der wieder irgendwo was macht. Oft treiben die dann sowieso keinen Sport mehr. zumindest nicht so intensiv und das wirkt sich auf jeden Fall, da man sich nicht bewegt, gesundheitlich aus. Das wiederum wird eine Kausalkette Richtung Kosten im Gesundheitswesen. Und am meisten, muss ich immer sagen, trifft es die Kinder, die, wenn die rausgenommen werden von ihren Eltern, letzten Endes fehlt denen die Bewegung, die verlieren den Bezug zum Sport. Die entwickeln sich vielleicht geistig sogar ganz anders als Kinder, die Sport treiben. Und da trifft dann auch wieder die Sache zu, dass jemand, der ordentlich sich beim Sport austoben kann, sonst nicht aggressiv ist. Ne? Mhm. Das trifft aber auch die Erwachsenen.
Herr Neubauer, wir haben ja den Sportwissenschaftler bei uns und in 3 Minuten ist die Sendung zu Ende. Da gibt es Nachrichten im Deutschlandfunk. Professor Thieme, vielleicht können Sie noch etwas sagen zum Thema Schäden auch für unsere Bevölkerung und mit Blick auf den Herbst und auf diesen Winter. Damit verbunden sicherlich die Hoffnung, dass die Vereine auch die nächsten Monate auch ihr Sportangebot weitertreiben können.
Also ich denke, dass die Vereine gestärkt auch aus der Pandemie hervorgehen, weil sie hat eine Menge an Innovationspotenzial auch freigesetzt, was auch ganz unabhängig von der Pandemie Vereine nach vorne bringt und stärken kann. Die Bewegungszeit, die fehlt, das ist ein ganz schwer abzuschätzender Punkt, weil wir auf der anderen Seite natürlich aber auch gesehen haben, dass sich sportliche Aktivität verlagert hat. Weg dann eben aus den Vereinen, die zu hatten, in den öffentlichen Bereich und wir sehen ja insbesondere in urbanen Gebieten, dass der Hauptteil von Sport eben leider nicht in den Vereinen stattfindet, sondern eben nicht organisiert im öffentlichen Raum oder dann auch privat organisiert wird und deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig mit der Einschätzung, ob nun Schäden entstanden sind oder nicht, weil man eben im Verein nicht trainieren konnte. Möglicherweise sehen wir da eben Verlagerungseffekte. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das, was wir uns alle während Corona angewöhnt haben, ob wir das beibehalten oder ob wir tatsächlich den Weg zurück in den Verein finden, was ich mir sehr wünschen würde, weil Sport ist im Verein eben doch am schönsten. Und wer das mal erlebt hat, der hat, glaube ich, auch eine lange Bindung an Sportvereine.
Also das können wir zumindest, was Ihre Person betrifft, schon mal als Schlusswort nehmen. Wir haben noch eine Minute, Herr Vesper. Optimismus jetzt, was die nächsten Wochen, Monate betrifft oder eher doch ein bisschen Vorsicht?
Naja, es wird sich Anfang kommenden Jahres erweisen, ob wir über dem Berg sind. Also die Faustformel ist, man braucht, um aus einer Krise rauszukommen, mindestens so lange, wie die Krise gedauert hat. Und da sind wir noch nicht vollständig über dem Berg. Und die Mitgliedsbeiträge sind am Anfang des Jahres fällig. Das heißt also, da kann es durchaus noch Einbrüche geben. Aber ich bin in meiner Grundhaltung optimistisch. Ich glaube, wir schaffen das.
Frau Botmann, ganz kurz, 15 Sekunden Optimismus auch bei Ihnen.
Ja, ganz klar, natürlich. Also ich hoffe einfach, dass es weitergeht und wir müssen auch weitermachen. Wir können nicht alles brach liegen lassen wieder und uns geht vollends alles kaputt und das brauchen wir einfach und da halten wir auch durch, wir
Vereine. Die Sportvereine nach der Corona-Krise. Ich danke Dr. Michael Vesper, Patricia Bodmer und Professor Lutz Thieme und vielen, die in dieser Sendung uns auch ihre Erfahrungen geschildert haben. Das war die Sendung Agenda am Mittwochvormittag nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.